Computerclub 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer und auch die kleine Gruppe der Leute,
ich bin stolz auf dich.
Zuschauer sind und
ich
zwar
bin stolz auf
die das Audiodat-Signal mit dabei haben beim Hören der Sendung.
Sonst hat er immer gesagt, die kleinen Zuschauer.
Die 45. Folge ist schon am 16. April. Das geht wahnsinnig schnell vorwärts. Und auch in dieser Sendung haben wir, so hoffen wir, interessante Themen zum Vorstellen da.
Die haben wir, die interessanten Themen.
Ein Thema ist zum Beispiel ADSL.
Ja, ADSL ist ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, Netzwerke, wie schnell werden sie denn wirklich werden? Was werden wir übertragen müssen? Und ist es bezahlbar? Naja, gut, es wird bezahlbar sein müssen, sonst würden wir es ja nicht nehmen.
Und dann wollen wir etwas machen über eventuell bevorstehende massenhafte Abmahnungen im Netz. Das ist eine ganz böse Sache, die da auf jeden zukommen kann, der sich so ein bisschen mit Musik beschäftigt und da vielleicht nicht so ganz legal das runtergeholt hat. Kann sein, dass da demnächst eine große Aktion läuft und die Juristen wieder tätig werden, die super schlauen Abmahnjuristen.
Ja, diese Abmahngeschichte finde ich ja sowieso absolut widerlich. Man kann einfach abmahnen und Kosten festsetzen. Man sollte, die erste Abmahnung müsste kostenlos sein. Da würde die ganze Schweinerei aufhören.
Ja. Ne? Und dann will man das ja auch beschränken irgendwie auf 50 Euro. Das soll das Maximum sein. Wird dann auch, dann muss einer schon ein bisschen mehr arbeiten, damit er davon leben kann.
Ja.
Sonst sind es ja sofort 1600 Euro, die man da bezahlen muss. Aber wir kommen jetzt zu einem ganz anderen Thema. Und zwar Probleme Linux in Schulen einzuführen. Eigentlich, so stellt man sich doch vor, wäre das das richtige Betriebssystem. Es ist kostenlos zu erreichen und man kann da Kinder dran ausbilden und kann die Spezialitäten eines Computers viel besser zeigen als mit Microsoft, wo alles vorgefertigt ist. Da guckt keiner mehr dahinter, wie ein Computer eigentlich funktioniert. Und oftmals sagt man, ja, das liegt ja alles an den Lehrern. Die Lehrer, die sind auf eine Schiene festgefahren und zum Teil dürfen die gar kein Linux in den Schulen einführen. Ist das so? Denn wir sind jetzt verbunden mit Anja Post, sie ist Studienrätin in Paderborn. Und wie sieht das aus?
Ja, erstmal einen wunderschönen guten Tag. Nein, ich bin nicht Studienrätin in Paderborn, sondern in Detmold. Ich wohne nur in Paderborn.
Ach so, ja.
Ja, nein, ich arbeite an einem Berufskolleg und bei uns ist es Usus, Microsoft einzusetzen. Nicht, weil wir unflexibel sind als Lehrerschaft, sondern wir bilden für den lokalen Markt aus, das heißt für unsere lokale Industrie. Und die lokale Industrie hat vornehmlich Microsoft im Einsatz. Und es wird gewünscht, dass wir möglichst reibungslos das ausbilden, was in der lokalen Industrie an Produkten genutzt wird. Und aus diesem Grunde nutzen wir Microsoft.
Woran liegt es denn jetzt? Kann man den Firmen nicht beibringen, dass so ein Open-Source-Textverarbeitung genauso einfach zu behandeln ist wie auch in Word oder sowas?
Ich denke mal, das wissen die Firmen selber schon, aber wir als Schule haben natürlich wenig Einfluss darauf, wie welche Software denn vor Ort eingesetzt wird. Ich weiß durchaus, dass der Serverpark bei uns an der Schule sowie auch in vielen Firmen auf Linux-Basis läuft, aber die Endanwender, die Clients letztendlich dann mit Microsoft bestückt sind. Warum? Ja, da haben wir wenig Einfluss drauf. Wir können leider nur das unterrichten, was vor Ort halt gefragt ist.
Ich finde das irgendwo ziemlich merkwürdig. Wenn ich mir überlege, dass ich ein Betriebssystem kostenlos bekommen kann, was in der Qualität hinter dem Microsoft in nichts nachsteht, in vielen großen Unternehmen auch als Serverbetriebssystem genutzt wird, weil es sicherer ist als das, was Microsoft bisher auf den Markt gebracht hat, und die ganze Software, so ein Office-Paket, vollständig kostenlos und legal genutzt und heruntergeladen werden kann, dass man dann Geld dafür ausgibt. Ich verstehe auch wirklich die Firmen nicht. Haben Sie Kontakte mit den Firmen? Können Sie vielleicht erklären, warum Firmen lieber Geld ausgeben für ein Betriebssystem, anstatt Leute zu holen, die mit einem alternativen Betriebssystem mit der gleichen Leistungsfähigkeit, mit dem gleichen Leistungsumfang arbeiten könnten?
Also Kontakt mit den Unternehmen haben wir schon, alleine schon, um abzugleichen, dass wir mit unserem Unterrichtsstoff beziehungsweise auch mit unserer Software auch die gleiche Schiene fahren. Einmal, dass der Lehrplan abgedeckt wird, aber auch das, was die lokale Industrie gerne für ihre Auszubildenden bei unterrichtet haben möchte. Warum sie das machen und wie gesagt, da kann ich wenig zu sagen. Ne? wir können da wirklich wenig dran machen. Wir können nur fragen, was wünscht ihr? Wie sieht es aus? Was ist euer Ziel? Wo geht es hin? Sodass wir auch dementsprechend eingestellt sind. Ne?
Wie ist denn Ihre persönliche Einschätzung? Ist Linux schwerer zu bedienen als Microsoft-Produkte?
Nein. Nein, nein, also privat bei mir, ich habe selber Linux im Einsatz, für mich privat, natürlich Windows genauso gut, weil ich es unterrichten muss, aber nichtsdestotrotz, ich kann mit beiden super umgehen, ich habe es parallel installiert, das ist kein Unterschied. OpenOffice nutze ich sehr gerne, OpenOffice hat sogar mehr Features als Windows in mancherlei Hinsicht, vor allen Dingen für Unterrichtsmaterial ist da hervorragendes, sind da hervorragende Features drin, die ich in OpenOffice finde und in Microsoft Windows,
Jetzt ist es ja so, dass eine Schule ja eigentlich zeitgerecht ausbilden sollte. Das hieße ja jetzt, nachdem Vista angelaufen ist, alle Rechner werden auf Vista umgestellt und jetzt kommen die Kinder an die Vista-Rechner ran. Sieht das so aus? Ist da genügend Geld für da?
Nein, also Vista verlangt ja nun einen Hardwarepark, den wir spontan jetzt aktuell nicht haben. Also die Voraussetzung, die Vista hat, können wir nur nach und nach erfüllen. Also es kann nur so sein, wir sind eine sehr große Schule mit 2300 Schülern und 130 Lehrpersonen, dass wir nach und nach unsere Rechnerräume, und davon haben wir sehr viele, umrüsten. Aber dafür müssen erst neue Rechner angeschafft werden und das erst in der Regel, wenn sie entweder nicht mehr funktionstüchtig sind oder wenn sie so schwach sind, dass sie ausgetauscht werden müssen. Anders ist das in unseren Notebook-Klassen. Dort kommen die Schüler mit ihrem eigenen Notebook bei uns zum Unterricht. Das sind pro Jahr zwei Klassen. Und die werden ab Sommer ja mit einem Notebook kommen. Und dort können wir es nicht vermeiden, dass die mit Vista ausgerüstet sind, weil das deren Privatnotebook ist. Und es wird ja fast ausschließlich nur noch Vista auf Notebooks verkauft. Und diesbezüglich müssen wir uns vom Lehrpersonal natürlich auch darauf einstellen. Das heißt, ich muss meine Hardware privat auch aufrüsten, damit ich halt mich in Vista einarbeiten kann. Aber solange ich das vermeiden kann, und das ist im Augenblick noch der Fall, habe ich kein Vista.
Sollten Sie auch so lange hinzögern? Also ich habe jetzt am Wochenende wieder Vista erlebt. Ich habe keinen Scanner mehr. Ich kriege nichts angelegt. Er sträubt sich sogar, Microsoft-Produkte zu installieren, zum Beispiel das Microsoft Office 2000, was mich über Jahre hinweg begleitet hat. Und ich möchte eigentlich nicht umsteigen auf ein anderes Word oder ein anderes Outlook. Er weigert sich, das einfach zu installieren. Es ist nicht zu fassen. Also das war jetzt Vista und ich glaube, Vista sind wir sowieso nicht der große Freund von. Und wenn es noch lange dauert, bis es in die Schulen vielleicht reinkommt, noch besser wäre es, wenn Linux in die Schulen reinkäme und die Betriebe nachher selbst ein bisschen ausbilden. Denn an Linux kann man viel mehr zeigen, was ein Computer kann. Und wir waren gerade auf der CeBIT bei einer Firma, die hat zwei Englischlehrer eingestellt. Und diese Englischlehrer geben dem Personal in jeder Woche 1,5 Stunden Privatunterricht. Da sagt man auch nicht, die Kinder müssen mit Englischkenntnissen kommen in die Schule. Da sind Firmen da, die sagen, das machen wir selbst.
Ja, einmal so ein allgemeiner Aufruf an die Schulen. Es gibt ein Linux speziell für Schulen, das nennt sich Skole Linux von dem norwegischen Skole, das Skole Linux. Das findet man im Internet. Da ist die Installation sehr vereinfacht. Das Netzwerk ist vollständig vorkonfiguriert. Und einsatzfähige Kommunikationsserver ist da drauf und so weiter. Es ist sicherlich interessant, da mal hineinzuschauen. Das kann auch ein Lehrer, der vielleicht gar nicht so viel Ahnung hat, gar nicht so tief da drin steckt, relativ schnell erlernen. Es ist einfach wirklich ein Aufruf, die Kinder nicht von vornherein auf Microsoft-Produkte zu dressieren, damit sie dann später in den Unternehmen immer nur wieder Microsoft kaufen. Und dass sich da unser Staat teilweise zum Büttel macht, damit meine ich nicht die Schulen, damit meine ich in der Hauptsache die Politiker, finde ich einfach katastrophal.
Ja, vielen Dank nach Paderborn, weil Sie da wohnen, und nach Detmold an die Schule.
Alles klar.
Ich habe dazugelernt.
Okay. Und ich wünsche Ihnen viel Linux, schöne Tage und stressfreie Tage und wenig Vista.
Alles klar, okay.
Tschüss.
Tschüss.
Also ADSL, das haben wir mittlerweile gelernt. Mittlerweile ist es ja abgespeckt worden auf DSL, Digital Subscriber Line, also schon so ein komisches Wort, wo man drüber stolpert. Und jetzt kommen neue Begriffe auf uns zu, ADSL 2 Plus und VDSL 2 Und da steckt nun ein schnelleres Netz dahinter. Wie schnell wird's dann überhaupt? Und was können wir von dem Netz alles erwarten? Wir haben den CTO, den Geschäftsführer von Sphiron GmbH, Hans-Rudolf Werner, am Telefon. Und können Sie da Antwort drauf geben? Wie schnell wird's?
Ja, gerne. Wir haben ja eine ganze Reihe von Technologiesprüngen durchlaufen, beginnen mit ADSL mit den 784 Kilobit und sind jetzt mit dem von Ihnen genannten ADSL 2 Plus bereits bei 25 Megabit gelandet. Aber auch das ist noch nicht das Ende, sondern die weitere Entwicklung läuft in Richtung VDSL, eine weitere Technologie, die bis zu 100 Megabit Übertragungsraten erlaubt, allerdings dann natürlich auch mit eingeschränkten Reichweiten.
Da spricht man aber so in der Hinterhand, dass es auch noch schneller gehen könnte. Also so 200 oder gar 300 Megabit wären möglich, technologisch gesehen.
Ja, durchaus. Die Entwicklung bleibt da natürlich auch nicht stehen.
So, was mache ich denn damit?
Mit diesen hohen Bitraten sind natürlich ganz neue Dienste auch übertragbar. Das reine Surfen selbst ist natürlich vielleicht sogar eher durch den Server, von dem ich gerade die Homepage mir anschauen möchte, eher begrenzt als dann von der letzten Meile. Aber je mehr Videoinhalte und auch Audioinhalte übertragen werden sollten, desto wichtiger ist natürlich auch eine höhere Bandbreite.
Herr Werner, ich muss mal einen kleinen Schritt zurück machen. Wenn ich mich daran erinnere, mit meinem ersten Akustikkoppler konnte ich 300 Baud übertragen. Dann kamen Modems, dann ging es immer schneller und schneller. 192 war schon super gut. Dann kam ISDN und da waren wir auf 64 Kilobit. Und jetzt sind wir auf einer irren Geschwindigkeit. Können Sie mir mal irgendwie erklären, wie kann man denn die Geschwindigkeit über Kupferkabel immer mehr und immer weiter erhöhen? Denn früher hieß es doch einfach, es geht nicht mehr. Wir können über Kupfer nicht mehr übertragen.
Ja, die Übertragungsverfahren sind natürlich grundsätzlich ganz andere geworden. Die von Ihnen angesprochenen 300, 2,4er oder 192er Modems sind ja rein analoge Voice Modems gewesen, während die Übertragungstechnik heute ja ganz anders funktioniert. Sie haben hunderte von einzelnen Trägern, die einzelne Bitpakete übertragen, im Gegensatz zu den ursprünglich damals gängigen Modems. Und damit ist es auch möglich, die Leitungscharakteristiken so auszuhebeln, dass man das Maximale aus den Leitungskapazitäten herausbekommt. Und darauf fußt eben auch dieser Bandbreitengewinn dieser neuen Technologien.
Gibt es eine obere Grenze für Kupfer?
Es gibt sicher eine obere Grenze, immer abhängig selbstverständlich von der Entfernung, über die man auch überträgt. Da spielen jede Menge von Effekten natürlich auch eine Rolle. Innerhalb des Kupferkabels gibt es entsprechendes Übersprechen zwischen den verschiedenen Leitungen. Und die Leitungslänge selber spielt eine Rolle. Auch die Charakteristiken sind nicht gleich in dem Anschlussnetz, das ja weitgehend von der Telekom, von allen Carriern genutzt wird. Und alle diese Dinge spielen eine Rolle. Aber wir sind mit den heutigen VDSL-Geschwindigkeiten sicher immer noch nicht am Ende angelangt.
Ich habe das selbst gespürt am eigenen Leib. Ich habe 16 Megabit bestellt und als ich dann angeschlossen war, stellte sich heraus, ich habe 6 Megabit bekommen, weil ganz einfach scheinbar das Vermittlungsamt zu weit weg ist bei mir. Habe ich da eine Chance, in Zukunft nochmal einen neuen Antrag zu stellen?
Das kann durchaus sein, denn es sind auch weitere Überlegungen im Gange, mehrere Leitungen zu bündeln, also eine Art Inverse Multiplexing zu machen, sodass dann auch Kunden, die weiter weg angeschlossen sind, mit einer höheren Bitrate versorgt werden können.
Nun könnte man ja sagen, 100 Megabit, das ist ja nun verdammt viel. Aber wenn wir mal in die Familie reingucken und uns daran gewöhnen, dass wir vielleicht HD-Programme nur empfangen mit so fast 20 Megabit, wenn sie ganz besonders toll sind, das wäre eine Familie von 5 Leuten und da wäre schon wieder die Leitung voll. 5 mal 20 Megabit ist gerade das, was NetCologne jetzt in Köln hier legt.
Ja, das ist richtig. Also man muss sicherlich davon ausgehen, dass ein Haushalt nicht nur mit einem HD-Kanal versorgt werden muss in Zukunft, sondern mit mehreren, 2, 3, 4. Das ist auch natürlich der Hintergrund, warum man diese Bandbreiten anpeilt und als sinnvoll sieht für solche Dienste. Wobei es auch davon abhängt, wie die Codierung für die HD-Streams dann sein werden, ob das MPEG-2 oder MPEG-4 ist. Das senkt nochmal die Bitrate über diese Codierung hinweg. Aber nichtsdestoweniger ist trotzdem auch heute schon mit ASL 2 Plus die Übertragung von HD-Signalen von bis zu 2 HD-Signalen denkbar.
Und Lichtwellenleiter, sind die eigentlich dann nun, sagen wir mal, die Erweiterung von unseren bisherigen Verkabelungssystemen?
Ja, ganz sicher. Wir haben ja selbst hier in Deutschland durch die Telekom, durch das D-Home-Projekt gesehen, wie die Glasfaser nun, die in den Weitverkehrsnetzen ja ganz generell eingesetzt wird, nun auch sich in den Teilnehmeranschlussbereich hinaus bewegt und so den ersten Sprung, circa 1,7 Kilometer im Durchschnitt, von dem Amt, in dem die Dieslems stehen, bis zu dem Kasten an der Straße, dem Kabelverzweiger, KVZ, dann überbrücken wird. Und dann ist es möglich, diese restliche Entfernung von durchschnittlich 300 Meter mit diesen hochbitratigen neuen Technologien VDSL zu überbrücken, sodass auf der gesamten Strecke dann eine hochbitratige und bandbreitige Übertragung für den Kunden möglich ist.
Die Frage nach dem Geld, ob ich das auch bezahlen kann, muss eigentlich lauten, ja, ich kann das bezahlen, denn sonst würde die Technik sich einfach nicht durchsetzen, wenn das keiner bezahlen könnte. Es wird aber teurer werden, wenn ich mich da anschließen lasse. Kann man das so sagen? Kann man da schon so ein bisschen einen Überblick geben?
Ein neuer
Dienst. Ganz kurz müssen wir dazu.
Ein neuer Dienst, ganz sicher, der natürlich auch mit entsprechenden Preisen in den Markt starten wird. Aber wir haben ja gesehen, wie sich die Preise in dem reinen Telefonie- oder auch Datendienst nach unten bewegt haben, sodass man da auch an der Stelle erwarten kann, dass es hier wettbewerbsfähige Preise gibt bei der HD oder auch bei der normalen Fernsehübertragung zukünftig.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Also ich freue mich auf das schnellere System. Da wird sicherlich noch einiges auf uns zukommen. Und vielen Dank.
Schönen Tag noch.
Dankeschön. Gleichfalls.
Massenhafte Abmahnungen im Netz ist das Thema unseres nächsten Gespräches. Und es geht einfach darum, dass hier zivilrechtlich etwas Neues aufgrund einer EU-Verordnung bei uns umgesetzt werden soll in gültiges Recht. Was geschieht hier nun, wenn zum Beispiel aus der Musikindustrie irgendjemand wissen möchte, wer hat denn zu welchem Zeitpunkt mit welcher IP-Nummer irgendetwas geladen, was möglicherweise eine Rechtsverletzung darstellt, dann soll er künftig den Anspruch gegen den Provider haben auf die Herausgabe der IP-Nummer und eine ganze Menge mehr Informationen.
Ja, persönlichen Daten auch, dass ich weiß, wer das war.
Zu diesem Thema haben wir Herrn Oliver Süme am Telefon. Herr Süme, was ist Ihre Funktion beim ECO?
Ich bin im ECO-Verband Mitglied des Vorstandes und dort für den Bereich Recht und Regulierung und damit eben auch für rechtspolitische Fragen zuständig.
Und ECO ist der Verband der Internetwirtschaft?
Genau, der ECO-Verband vertritt die Interessen von derzeit ungefähr 330 Unternehmen aus der Internetwirtschaft, von denen ein Großteil Internet-Service-Provider sind und betreibt den D-Kicks in Deutschland. Das ist der größte Internetknoten-Austauschpunkt, an dem sind derzeit ungefähr 190 Provider angeschlossen. Aha.
Nun gibt es ja in Brüssel öfter Verordnungen, die werden dann von Brüssel ausgesendet und müssen dann in ein nationales Recht umgewandelt werden. Das soll jetzt mit dieser Verordnung auch passieren, aber Sie haben Bedenken, dass da was anderes bei rauskommen könnte, als Brüssel fordert.
Ja, mit der Richtlinie, die Sie ansprechen, soll die Durchsetzungsmöglichkeit von geistigen Eigentumsrechten geschützt werden. Die Richtlinie selbst ging dabei allerdings nur davon aus, dass es zum einen um Rechtsverletzungen in gewerblichem Ausmaß gehen sollte. Also was man im Blick hatte, waren im großen Stil angelegte Dinge wie Markenverletzung und Produktpiraterie. Und was dabei rausgekommen ist in Deutschland, ist unter anderem eben ein neuer gesetzlicher Anspruch auf Auskunft, mit dem ich eben auch bei Urheberrechtsverletzungen und wahrscheinlich eben auch nicht nur im gewerblichen, sondern auch im kleinen Ausmaß entsprechende Auskünfte von Internetprovidern verlangen kann.
Nun ist das ein Gesetzesentwurf, der ist also noch nicht gültig, es ist noch kein Gesetz, man kann noch etwas daran ändern. Was geschieht eigentlich, wenn dieser Entwurf tatsächlich Gesetz würde? Würde das bedeuten, dass einfach eine IP-Nummer ausreicht, um zu sagen, der Inhaber oder derjenige, der diese IP-Nummer, die möglicherweise ja nur temporär vergeben ist, der ist jetzt schuldig, der hat irgendetwas Böses getan?
Es würde die Durchsetzung solcher Ansprüche zumindest erleichtern. Und ob und in welchem Umfang das der Fall sein wird, das hängt dann davon ab, ob es bei dem derzeitigen Entwurf bleibt oder ob daran eben noch etwas geändert wird. Aber grundsätzlich soll genau das verbessert werden, also der Schutz oder die Durchsetzung von Rechtsverletzungen im Bereich Urheberrecht und Markenrecht, der soll verbessert werden. Und das war eben bisher nur möglich, indem ich einen Staatsanwalt und eine Strafverfolgungsbehörde eingeschaltet habe.
Sehr richtig so.
Anders kam ich an die Daten nicht heran. Ja.
Ja, und jetzt soll es anders werden. Aber wenn ich mir vorstelle, diese IP-Nummer, die beschreibt ja keine Person, sondern ein Gerät, was ein kurzfristiges Kennzeichen erhalten hat, wenn es beim Privatmann ist, der keine ständige Nummer hat. Wenn ich das jetzt umsetze auf ein Auto, stelle ich mir vor, da fährt irgendwo ein Auto über eine Wiese und über meine Wiese und ich schreibe mir das Kennzeichen auf und anschließend verlange ich dann die Herausgabe der persönlichen Daten davon. Das wäre doch in etwa vergleichbar. Ich weiß aber noch nicht, wer das Auto gefahren hat.
Genau, das ist auch genau aus dem Punkt ist es auch sehr gut vergleichbar. Denn selbst wenn Sie diese Information über ein Kennzeichen bekommen, dann haben Sie die Information darüber, wer ist der Halter des Fahrzeugs. Sie haben keine Information darüber, wer hat das Fahrzeug zum Tatzeitpunkt gefahren und ist damit Täter in Anführungszeichen und damit derjenige, der Ihnen möglicherweise Schadenersatz schuldet. Und genauso verhält es sich mit der IP-Adresse. Sie bekommen über diese Auskunft Informationen darüber, auf wen ein Internetzugang, ein Internetanschluss zugelassen ist. Aber daraus können Sie keine Rückschlüsse darauf ziehen, wer über diesen Zugang möglicherweise ein illegales Musikstück heruntergeladen hat.
Könnte ja der Sohn sein.
Das ist auch in vielen Fällen so.
Ja. Dazu muss man aber nicht auskunftspflichtig sein in der Familie.
Ja. Jetzt nochmal ganz kurz als Beispiel. Also es könnte sein, dass, sagen wir mal, der Peter Maffay oder einer von den Künstlern, der sicherlich urheberberechtigt ist, eine Vermutung hat, dass ich da, und er erwischt meine IP-Adresse und er fragt nach, wem gehört die IP-Adresse, die da ein Musikstück heruntergeladen hat. Und er kriegt gesagt, das war der Bug gewesen?
Darauf, also das Beispiel ist jetzt etwas vereinfacht, aber darauf läuft es im Endeffekt hinaus, ja. Er muss dann nach dem neuen Gesetzesentwurf eine offensichtliche Rechtsverletzung, so heißt es, dort darlegen. Darüber kann man natürlich lange streiten, wann ist eine Urheberrechtsverletzung offensichtlich und wann nicht. Und er muss dann die Umstände, wenn Sie so wollen, so glaubhaft machen und so darlegen, dass das ausreichend ist, um dann eben auf Seiten des Providers die Information über den Inhaber dieser IP-Adresse herauszugeben.
Also wird doch etwas für den Nachwuchs der Juristen gemacht, denn ich kann mir vorstellen, dass so ein Provider wahrscheinlich dann 30 junge Anwälte anstellen muss, wenn er auf jede Anfrage Antwort geben muss.
Ja. Wie viele er dann neu anstellen muss, das kann ich jetzt noch nicht abschätzen, aber wir rechnen auf jeden Fall damit, dass die Zahl der Auskunftsersuchen steigen wird. Das ist ja auch logisch. Bisher durften das nur Strafverfolgungsbehörden. Zukünftig dürfen es dann auch Privatpersonen bzw. Privatunternehmen. Und dass diese Möglichkeiten dann auch genutzt werden, liegt auf der Hand. Denn sie wurde ja von denen gefordert, die meinen, dass sie dieses Instrument brauchen. Also wird man das auch nutzen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es glücklicherweise noch so, dass eine richterliche Kontrolle vorgesehen ist. Und das ist gleichzeitig ein Instrument, das einen Missbrauch dieser Auskunftsansprüche verhindert. Das wird nun teilweise schon wieder gefordert zu streichen. Sollte das der Fall sein, dann rechnen wir in der Tat damit, dass solche Auskunftsansprüche zukünftig explosionsartig geltend gemacht werden.
Ja, und das bedeutet also, dass meine Flatrate ein bisschen teurer wird oder ein bisschen viel teurer wird. Wir werden es doch bezahlen müssen, denn da entstehen ja nur neue Kosten, die nicht nötig wären.
Es werden sicherlich Kosten entstehen. Das ist ein weiterer wichtiger Punkt bei dem Gesetzesvorhaben, denn nach meiner Auffassung sind diese Kosten für den, der die Auskunft erteilt, zu erstatten. Das heißt, der müsste einen Kostenerstattungsanspruch haben. Das ist auch eine ganz zentrale Forderung des EGO-Verbandes, denn diejenigen, die hier in Anspruch genommen werden, also die Provider, die sind an der eigentlichen Rechtsverletzung ja unbeteiligt. Darüber bestehen auch keine unterschiedlichen Auffassungen. Darüber sind sich alle einig, dass wir hier einen sogenannten Nichtstörer in Anspruch nehmen und dementsprechend müssten die Aufwendungen dafür ersetzt werden. Also wenn das kommt, dann gehe ich nicht davon aus, dass etwas auf die Preise umgelegt wird. Wenn es nicht kommt, kann das durchaus passieren.
Also ein sehr fragwürdiges Konstrukt, was da entsteht. Wir sollten es weiter beobachten, denn offensichtlich ist es hier mit meinen Rechtsvorstellungen zumindest mal nicht zu vereinen. Ja.
Und fraglich ist vor allen Dingen das, wenn das die Deutschen jetzt anders umsetzen, als die EU das vorschlägt, dann kann es ja sein, dass die Holländer und Italiener das auch wiederum anders machen, sodass ich nachher so einen Tourismus bekomme. Ich gehe zum italienischen Provider, weil der keine Auskunft gibt.
Das wäre toll. Da würde eine EU-Verordnung umgesetzt, die dann dazu führen würde, dass Deutschland von den anderen Ländern wieder unterschiedlich behandelt wird.
Ja, prima. Ja, vielen Dank.
Auch von mir vielen Dank und einen schönen Tag noch.
Danke, gleichfalls. Tschüss.
Immer wieder hört man, dass Handyviren auf dem Vormarsch seien. Was bedeutet das nun eigentlich? Handyviren, nun ein Mobiltelefon ist eigentlich ein Computer, der alles steuert, alles regelt. Und wir wissen ja auch, dass Programme darauf ausführbar sind. Wolfgang Back, du schreibst ja selbst Programme für Mobiltelefone. Ist es einfach?
Ja, aber keine Viren.
Ne, das habe ich ja auch nicht gesagt, ja. Aber Programme.
Also ich schreibe für Smartphones, die schönen Windows-Telefone, weil da habe ich eine Skriptsprache für. Das ist eine Abwandlung von diesem EVB, von diesem Embedded Visual Basic. Und da ist es eigentlich fast genauso einfach, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die man da anders machen muss, weil man eben keine Maus hat, sondern nur ein Joystick. Ansonsten geht das genauso gut.
Ja. Die Viren für Mobiltelefone im Juni 2005 waren 40 Neuentwicklungen bekannt, im Juni 2006 162 und im Januar 2007 200 Schadprogramme. Also
das ist aber
im Verhältnis zu normalen.
Ich glaube, wir haben 40.000 normale Viren,
ja.
PC-Viren,
Stämme,
und dann kommen wir so auf mindestens 200.000 Derivate.
Mhm.
Da geistert also jede Menge in der Gegend herum. Da wundert man sich, dass man nicht mehr davon kriegt.
Jetzt könnte man davon ausgehen, es ist absolut ungefährlich, weil die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist. Aber es gibt etwas, auf diesen Mobiltelefonen, dafür gibt es Würmer. Sabia zum Beispiel und Comwar und so weiter. Die machen also Folgendes. Die suchen in der Umgebung nach anderen Mobiltelefonen, die eingeschaltete oder aktivierte Bluetooth-Funktion haben und verbreiten sich dann darüber oder versenden eine MLS und hängen sich da an. Und dann können sie natürlich alles Mögliche machen. Was bekannt ist aus Russland, ist zum Beispiel, dass man dort, wenn man in der U-Bahn, in der Metro fährt, seine Bluetooth-Funktion absolut abgeschaltet haben muss, weil man sonst hundertprozentig ein Programm auf sein eigenes Mobiltelefon draufgeschoben bekommt, was nachts anfängt, kostenpflichtige Rufnummern anzutelefonieren. Und die gehören dann denen, die auch die Würmer verbreitet haben.
Ja, klar. Und da kann man gut Geld mit verdienen, ne?
Da kann man wirklich gut Geld mit verdienen. Ich denke, man sollte, wenn man ein Mobiltelefon hat und braucht die Bluetooth-Funktion nicht, sollte man die wirklich auch ausschalten. Das ist ja gar kein Problem.
Du brauchst sie aber, wenn du so einen Knopf im Ohr hast, so ein Headset, ein Bluetooth-Headset.
Ja, ein Knopf im Ohr ist, da habe ich immer Bauchschmerzen damit. Die Daten, die werden analog und unverschlüsselt vom Mobiltelefon zu diesem Knopf im Ohr übertragen. Also, wenn du einen Scanner hast, der 2,4 GHz Bereich scannen kann und da wird noch nicht mal rumgehüpft auf der Frequenz, wie das sonst üblich ist, dann kannst du das einfach und lustig und freundlich mithören.
Es ist ja,
eigentlich
unglaublich. Und wieso wird es denn analog, also quasi in FM übertragen?
Oder ich weiß nicht, musst du die Entwickler fragen. Ich kann dir nur sagen.
Warum? Man hat doch die digitalen Sachen bei Bluetooth vorliegen. Die machen da alles andere in digitaler Form.
Ich weiß nicht, Bandbreite oder was weiß ich, was auch immer. Es soll künftig andere Technologien geben, die das auch über den digitalen Kanal machen. Aber alles, was so billig auf dem Markt ist, das taugt auch nichts.
Tja, und jetzt, was machen wir? Jetzt halten wir unsere Handys wie frei von Viren, also Bluetooth ausschalten.
Es gibt bereits Firewalls dafür, es gibt bereits Virenscanner dafür. Es hört sich vielleicht übertrieben an, aber vielleicht sollte man mal darüber nachdenken. Die Sachen finden mehr Verbreitung und wenn man sich so etwas auf sein Mobiltelefon drauflegt, kann man zumindest sicher sein, dass die bekannten Sachen wirklich abgehalten werden, das eigene Mobiltelefon zu kapern.
Nun waren wir ja bei der CeBIT, waren wir ja lange an einem Stand von einem Virenschutzhersteller. Die haben aber gesagt, das ist keine Euphorie notwendig in puncto Handyviren. Die treten so gut wie nicht auf, sind so gut wie nicht bekannt. Und alles das, was mit Handyviren passiert, ist relativ hochgespielt.
Das ist richtig. Nur der Unterschied ist, wenn du Bluetooth eingeschaltet hast, du läufst ja mit deinem Mobiltelefon durch die Gegend, fährst in der Eisenbahn, fliegst im Flugzeug, da hast du es vielleicht ausgeschaltet, in Straßenbahn und was weiß ich wo immer, im Kino, da ist es ja eingeschaltet, Bluetooth eingeschaltet. Und dein Computer, der Virengefahren ausgesetzt ist, weil er am Internet hängt, den trägst du nicht mit dir herum. Aber dein Telefon, das kann genauso viele Partner finden.
Ja, und das habe ich auf der CeBIT jetzt erlebt, da in der einen Halle, die sagten, da kommen immer diese Bluetooth-Schweine vorbei, die haben das Handy irgendwo drin und die senden immer auf uns irgendwas drauf, kam mir die Idee, vielleicht so eine Schleife zu programmieren. Heute Abend Computer Club 2, heute Abend Computer Club 2 und dann durch die CeBIT zu gehen mit meinem Bluetooth-Handy und alle kriegen das als Meldung auf ihr Handy und keiner vergisst, den CC2 zu hören.
Also sagen Sie mal, liebe Zuhörer, hat dieser Wolfgang Back, der hier neben mir sitzt, nicht eingangs dieses kurzen Beitrages hier gesagt, er würde keine Viren programmieren für ein Mobiltelefon?
Das sind doch keine Viren.
Ach so. Das ist also Eigenwerbung, die du dann vertreibst, das ist keine, ja gut,
okay,
wenn man das so sieht. Also.
Sind wir doch schon wieder am Ende der Sendung, Daumen hoch und zicke zacke, hoi 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 und büpp.
Das war aber jetzt nicht viel.
Büpp, büpp, büpp.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik, Manfred Kläuber. Produktion, Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.
Dieser Computer Club 2 wurde Ihnen von G-Data präsentiert. Das Softwarehaus aus Bochum ist auf Security spezialisiert und in diesem Bereich einer der größten Anbieter. Mit Internet Security Total Care hat das Unternehmen eine neue All-in-One-Lösung entwickelt, die PCs vor allen Gefahren aus dem Internet wirkungsvoll schützt und gleichzeitig wertvolle Daten automatisch sichert. Im Handel erhältlich für Vista, XP und 2000 als Einzel- und Dreierlizenz.